Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 25. Episode des GZ-Podcasts Chefsache geht es darum, wie man das schafft, als Topmanager nach gut 35 Jahren Vollgas wieder runter vom Pedal zu gehen. Sozusagen von 100 auf 0. Oder sollte man doch besser erstmal auf Tempo 30 oder 40 runterfahren, um abzutrainieren, wie es beispielsweise Hochleistungssportler tun? Diese Frage, wie man vernünftig als aktiver Manager den Ausstieg aus dem Berufsleben vorbereitet, hat uns kein geringerer als Andreas Vogel erläutert, noch Geschäftsführer bei der Gesellschaft für Einkauf, Verkaufsförderung und Absatz von Gütern, kurz GEFA. Sein Vertrag läuft noch bis Ende August dieses Jahres, dann wird er von seinem Geschäftsführerkollegen Gregor Lex endgültig abgelöst. Was kommt danach, wenn man dann doch schneller als gedacht den dritten und letzten Lebensabschnitt vor sich hat? Das haben wir Andreas Vogel gefragt, der sich glücklicher und löblicherweise schon lange vor seinem Ausstieg aus dem Managerleben Gedanken darüber gemacht hat. Andreas Vogel nimmt uns mit auf seine ganz persönliche und berufliche Managementreise. Auf diesem spannenden und zum Teil auch disruptiven Weg wurde deutlich, dass das Urgestein aus der Getränkebranche im Grunde seines Herzens durch und durch ein Brauer ist. Wer mal bei der Dortmunder Aktienbrauerei sein Handwerk erlernt hat und dann bei der Entstehung der Radeberger Gruppe aktiv seinen Teil beitragen durfte, der hat nicht nur Bier im Blut, der weiß auch, wie kaum ein Zweiter, was die deutsche Brauerseele bis heute durchgemacht hat. Der Abnutzungskampf, wenn man den Strukturwandel der deutschen Brauwirtschaft so umschreiben möchte, hat schon Anfang der 1990er Jahre begonnen. Genau dann also, als Andreas Vogel seine Karriere startete. Bis die charismatische und eloquente Führungskraft im Jahr 2007 für sich die Reißleine zog und den Einstieg bei der GEFA fand. Plötzlich hatte Vogel als Geschäftsführer die GEFA als zentrale Drehscheibe für Hersteller, Fachgroßhandel und Gastronomie und damit die Interessen von über 100 Gesellschaftern in ganz Deutschland zu balancieren. Und er musste ebenso die mehr als 300 Vertragslieferanten aus der Welt der Getränke jonglieren. Sein Job war es auch, als Chef der Verbundgruppe und als Dienstleister die Vorteile der insolvenzgeschützten Zentralregulierung zugunsten seiner Mitglieder zu monetarisieren. Was ihm bis zum letzten Tag gelingen wird, so viel steht fest. Und ganz nebenbei hat der Branchendino seit 2017 auch noch als Vorstand beim Verband des deutschen Getränke-Einzelhandels erfolgreich die Zukunft der filialisierten Getränkefachmärkte gestaltet und geprägt. Was soll jetzt noch kommen, fragt sich auch Andreas Vogel. Und wie steigt man jetzt aus dem aktiven Berufsleben, nachdem er sich so viele Meriten verdient hat? In Kurzform nur keine Vollbremsung. Alle weiteren Downsizing-Tipps wird Andreas Vogel nun im folgenden Podcast geben. Viel Spaß beim Einstieg in den Ausstieg. Hallo Andreas, schön, dass du heute unser Gast bist beim GZ-Podcast Chefsache. Auch an dich die obligatorische Frage zu Beginn unseres Gespräches. Was hast du zur absoluten Chefsache erklärt?
Ja, vielen Dank, lieber Pierre. Erstmal wirklich Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne.
Und es mag vielleicht im ersten Moment etwas seltsam klingen, aber ich habe tatsächlich ganz bewusst meinen Ausstieg aus dem aktiven Geschäftsleben zur absoluten Chefsache erklärt.
Okay, klingt nach einer größeren Sache. Aber bevor wir da jetzt ins Thema einsteigen, kannst du dich bitte von deiner Vita her kurz unseren Hörern vorstellen? Vor allem, denke ich mal, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, obwohl das ja eigentlich nicht sein darf.
Sehr gerne. Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet, gebürtiger Wuppertaler, der seit 25 Jahren jetzt im Münsterland lebt und seit gut 35 Jahren in der Getränkebranche tätig ist.
Okay, und warum ist dir dieses Thema Ausstieg aus dem Berufsleben so wichtig?
Das ist ganz einfach. Niemand, Pierre, wird bestreiten, dass der Einstieg ins Berufsleben einen enorm wichtigen Schritt für jeden darstellt, der wirklich gut überlegt sein muss. Genauso wichtig ist es dann aber, egal ob nach 35, 40 oder sogar 45 Jahren Berufsleben, den Schritt zurück ins Private wieder ordentlich hinzubekommen. Und zwar sowohl für sich selber als auch für das Unternehmen, welches man dann ja verlässt. Zum einen, ich sage mal ganz gerne, um sein persönliches Yin-Yang in der richtigen Balance zu halten. Mhm. Und zum anderen, und so fair sollte man sein, um den ehemaligen Teamkollegen und Mitarbeitern zwar nicht unbedingt eine Wohlfühloase, aber doch ein geordnetes Umfeld zu hinterlassen, aus welchem sie dann sehr gerne in der Folge ihre eigenen Ideen und Strategien heraus entwickeln können.
Okay. Und wann hast du denn damit begonnen, jetzt konkret über deinen Ruhestand nachzudenken und im zweiten Schritt diesen dann auch entsprechend vorzubereiten?
Boah, das war eher ein schleichender Prozess. Der hat nach der akuten Corona-Pandemie begonnen und genau genommen mit dem Verkauf der GEFA Gastro an unser Schwesterunternehmen Team Beverage seinen Abschluss gefunden. Hm. Bei der Team Beverage Solution GmbH bin ich zwar seit gut 2 Jahren ebenfalls als Geschäftsführer tätig. Da man dort aber selber personell wirklich gut aufgestellt ist und man zudem mit anderen Systemen und on top auch in komplett anderen Strukturen arbeitet, ich sag mal nicht unbedingt im besseren oder in schlechteren, aber halt in anderen, muss man sich dann schon selber die Frage stellen, ob man bereit ist, sich diesen notwendigen Veränderungen proaktiv zu stellen. Oder ob man doch lieber, und dann komme ich zu dem Punkt, konsequent und möglichst ohne große Wehmut die Entscheidung trifft, das Ruder an andere zu übergeben. Ich, Pierre, habe mich nicht nur, aber sicherlich auch aufgrund meines Alters ganz bewusst für die zweite Variante entschieden.
Okay, weil das klingt auch nach einem, nochmal nach einem etwas längeren Prozess, den du offensichtlich so nicht mitgehen wolltest, ne?
Sagen wir mal so, den ich so ursprünglich nicht geplant hatte. Da kam in der Tat die Corona-Pandemie dazwischen, wie bei vielen von uns, wenn nicht gar bei allen. Denn du wirst es wissen, wir haben neben der Zentralregulierung bei der GEFA vor allem die vertriebliche Komponente Gastro immer groß geschrieben. Mhm. Und die GEFA Gastro, mit der wir Marktführer waren und mittlerweile immer noch und wieder bei der Team Beverage Solution sind, war sehr wichtig. Aber als wir den aus meiner Sicht auch richtigen Schritt gemeinsam gegangen sind, die GEFA Gastro bei uns in Frechen abzukoppeln und in Rostock bei Team Beverage Solution anzukoppeln, verblieb eben bei der in Anführungsstrichen restlichen GEFA noch die sehr, sehr wichtige Zentralregulierung. Aber Finanzen ist nicht mein unbedingtes Steckenpferd. Und das war dann die Erkenntnis, die dazu geführt hat.
Bist ja Vertriebler durch und durch.
So ist es.
Jetzt hast du gerade noch Corona angesprochen. Ja. Nur ganz kurz, um das Thema noch ganz kurz zu streifen. Wie hast du Corona erlebt? Wie war das für dich und die GEFA?
Oh, boah, zweigeteilt. Wie war das für mich und wie war es für die GEFA, wenn ich deine Frage richtig interpretiere? Ja. Für mich persönlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, als Mensch und als Familienmensch war es eher eine angenehme Zeit, weil ich hatte mehr Homeoffice, weniger Reisen, wie wir alle, weniger Geschäftsreisen, deutlich weniger. Es war, wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, zumindest der erste Corona-Sommer, auch noch schönes Wetter. Ich sagte es eben, ich wohne im Münsterland, also lange Rede, kurzer Sinn. Privat war das okay, war nicht schön, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Beruflich war es natürlich ein Nightmare, weil wenn du im Bereich der Gastronomie tätig bist, seit 2007 bin ich Geschäftsführer der GEFA gewesen. Mhm. Wir haben fast jedes Jahr Wachstumsraten hingelegt, weil ja auch die systematisierte Gastronomie und Hotellerie eben der Zweig im On-Trade-Bereich ist, der wächst. Ja. Und du dann auf einmal einen radikalen Einbruch hast. Und dann kommt's, Pierre. Und nachdem es sich wieder etwas erholte, du Schwierigkeiten gehabt hast, für den Gastro-Innendienst junge, motivierte Menschen einzustellen. Weil damals, fairerweise, wenn man mich als 20-, 25-Jährigen gefragt hätte, willst du jetzt in die Gastronomie einsteigen oder in Unternehmen, die Dienstleistungen für die Gastronomie erbringen, nach den Lockdowns, nach den Erfahrungen, never ever. Und von daher nochmal zusammengefasst, privat haben wir das Beste draus gemacht, geschäftlich war es eine sehr einschneidende Phase.
Ja, das klingt nach einer Zäsur. Aber
so ist es.
Andreas, lass uns bitte hier einfach nochmal eine Klammer machen und zuerst über deine berufliche Karriere innerhalb der Getränkebranche sprechen. Mhm. Was fasziniert dich bis heute an dieser, wie ich von vielen immer höre, hochemotionalen Branche.
Damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Ja. Sie ist wirklich hochemotional und mich fasziniert einfach alles an der Branche. Die Getränkebranche ist kommunikativ, sie ist gesellig und zudem extrem geschmackvoll. Spaß beiseite, ich kann mir wirklich nur schwer vorstellen, in einer anderen Branche zu arbeiten. Ja, man soll bekanntlich nie sagen, aber die tollen Erfahrungen, Erlebnisse und letztendlich sogar Freundschaften, die ich durch die langjährige Tätigkeit bei Brauereien und zum Schluss in der Verbundgruppenlandschaft sammeln und schließen konnte. Pierre, die hätte ich wohl in dieser Dimension in keiner anderen Branche auf dem Habenkonto verbuchen können. Das ist also wirklich für mich die komplett richtige Entscheidung gewesen.
Okay, und warum hast du dich jetzt direkt nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal dazu entschieden, bei einer Brauerei, also vor allem bei der Dortmunder Aktienbrauerei, als Marketing-Trainee zu beginnen? War das für dich von vornherein klar, das soll eine Brauerei sein, das soll Getränke sein oder wie kam es dazu?
Nee, war ganz anders. Ich wollte über Personalwesen meine Diplomarbeit schreiben, hatte Wirtschaftswissenschaften studiert, einen ganzen Tag in der Bibliothek verbracht, Fachliteratur gelesen, kein interessantes Thema gefunden. Und dann blätter ich zum Abschluss im Jahresband Spiegel, 2000 war das, glaube ich, oder 1989. Und sah da auf einmal einen Titelbericht über die Warsteiner Brauerei, Erfolge im rückläufigen Markt. Weil damals war ja der Biermarkt schon rückläufig und gerade zu dem Zeitpunkt haben sich die heutigen bekannten Fernsehbiere so exponentiell positiv entwickelt. Und einen Tag drauf gab es im Fernsehen dann einen Bericht über den Deutschen Brauerbund, der darüber informierte, dass eine Leichtbier- und Alkoholfreiwelle aus den USA nach Europa rüberschwappt. Und da ich schon zum damaligen Zeitpunkt gerne Bier getrunken habe und Fast-Moving Consumer Goods mich eh interessierten, habe ich dann umgeschwenkt und habe gedacht, komm, Personalwesen ist das eine, jetzt kümmere dich mal eher um das Thema Vertrieb und Marken. Habe mit meinem Prof gesprochen, der zum Glück aus dem Frankenland kommt, wo es die höchste Brauereidichte gab. Ja, und in der Folge habe ich dann die Diplomarbeit über die Marktsituation der Brauwirtschaft geschrieben. Mit vier Praxisbeispielen. Mhm. Das waren die erfolgreichen Premiumbrauer Diebels und Warsteiner und die beiden Konzernbrauereien Wickhüler und Dapp. Und letztendlich habe ich dann die Diplomarbeit an alle Gesprächspartner geschickt. Und natürlich, was macht man da mit dem Hinweis? Und es wäre wunderbar, wenn ich bei Ihnen auch eine Anstellung bekommen könnte. Mhm. Und ich hatte dann Glück, bin zum Assessment Center bei der Dapp geladen worden. Habe mich dort auch gegen die anderen Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen können. Habe dann noch eine Einladung zur Diebels bekommen, aber da war für mich eigentlich die Entscheidung schon getroffen, denn die DAP, Pierre, war damals, so ehrlich muss man sein, von, ich sag mal, der Ertrags- und Umsatz- und Markenstärke her schon über ihren Zenit. Aber sie hatte noch eine sehr hohe Markenbekanntheit und bekanntermaßen ist und war und ist sie Teil der Oetker und mittlerweile ja Radeberger Gruppe. Und als junger Vertriebler war für mich klar, da hast du genügend Chancen, dich in Zukunft entwickeln zu können. Und das war auch wirklich die richtige Entscheidung.
Okay, also da konntest du offensichtlich sehr, sehr viel bewegen. Und jetzt im Zuge der Integration in die heutige Radeberger Gruppe wurdest du ja in die Geschäftsleitung der DAP berufen. Welche Erfahrung hast du denn da gemacht?
Das war so. Ich hatte also erst im Marketing begonnen, bin dann auf eigenen Wunsch in den Handel gewechselt, habe dort die klassische Laufbahn Gebietsleiter, Verkaufsleiter absolviert, wurde 1997 zum Handelschef in Dortmund befördert und jetzt kommt ein Punkt, zu Beginn der Nullerjahre erfolgte dann ja eine grundlegende Neuausrichtung der Oetker Bieraktivitäten. Bis dato gab es nämlich eine dezentrale Führung und diese wich einer klar zentral gesteuerten Strukturen mit einem starken Firmensitz in Frankfurt. Mhm. In dem Zuge wurde die damalige Binding übrigens auch in die heutige Radeberger Gruppe umbenannt. Ja, und bei uns war es so, dass in Berlin, in Krostitz, in Leipzig, in Frankfurt selber, in Dortmund, überall gab es dann logischerweise zum Teil gravierende personelle Veränderungen im Führungsteam der Brauereien. Und wie von dir erwähnt, wurde, ich glaube nicht nur in Dortmund, aber auch in Dortmund eine Geschäftsleitung installiert. Bei uns war der Finanzleiter, der Leiter Personal und Beteiligung. und meine Person als Handelschef Teil dieser dreiköpfigen Geschäftsleitung. Und ja, es gibt ja dieses berühmte Prinzip der Subsidiarität. Wir haben halt alle Themen dort besprochen und entschieden, welche eher regionalen Bezug hatten. Also in Hinsicht auf Dortmund, aufs Ruhrgebiet. Während die nationalen Gruppenentscheidungen selbstverständlich seitdem in Frankfurt oder die ganz großen sicherlich auch in Bielefeld getroffen wurden. Es war keine ausgesprochen lange Zeit, die ich in der Gruppenleitung aktiv war, aber sie hat mir, glaube ich, schon dabei geholfen, mein Verständnis für, ich möchte mal sagen, diplomatisches Vorgehen auf der einen und trotzdem der notwendigen Durchsetzungsstärke auf der anderen Seite zu schärfen. Und das sind, Pierre, zwei wichtige Grundeigenschaften, die mir in der späteren Verbundgruppenlandschaft wirklich sehr zugute gekommen sind.
Ja. Jetzt noch so eine Neugierfrage von mir. Bist du denn in diesem Zeitraum auch dem Ulrich Kallmeier und dem Dr. Andreas Brokemper begegnet, die ja maßgeblich auch am Bau der Radeberger Gruppe beteiligt gewesen sind? Oder sind die dir über den Weg gelaufen?
Ja, klar. Aber in völlig unterschiedlichen Situationen bzw. Rollen.
Okay.
Dr. Andreas Brokemper, der kam tatsächlich eines Tages aus der Oetker-Zentrale in Bielefeld, ich glaube Mitte der 90er Jahre, mit einem aus meiner Sicht staubtrockenen Controlling-Thema auf mich zu. Ja. Er führte eine REFA-Prozessprüfung im Handelsbereich der DAP durch und irritierte mich als operativ tätigen Verkäufer seinerzeit mit Fragestellungen wie: Herr Vogel, wie viel Zeit investieren Sie für die Analyse von Marktforschungsdaten und der Durchführung von Kalkulationen im Vorfeld von Jahresgesprächen mit großen LEH-Konzernen? Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen geschmunzelt, aber rückblickend darf ich konstatieren, dass er mit Sicherheit eine Top-360-Grad-Ausbildung in der Oetker-Zentrale in Bielefeld durchlaufen hat. Denn die erfolgreiche Leitung der Henkel-Frischenee-Gruppe, die spricht ja diesbezüglich Bände. Und beim Ulrich Kallmeier war es komplett anders. Denn er war einer der führenden Köpfe, wenn nicht der, hinter den eben bereits erwähnten Veränderungsprozessen in der Oetker-Brauereigruppe Anfang der Nullerjahre. Stichwort Wechsel von der dezentralen hin zur zentralen Führungsstruktur. Und wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, vielleicht überraschend, aber dann kann ich diesen Strategiewechsel in der damaligen Zeit grundsätzlich sogar absolut nachvollziehen. Obgleich für meine eigene Entwicklung in der späteren Radeberger Gruppe hatte er eher eine bremsende Wirkung.
Ja, klar. Aber du hast natürlich extrem viel mitgenommen, ne? Ist ja klar.
Das war so.
Ja, und welche Aufgabe hattest du dann bis 2004 innerhalb der Radeberger Gruppe?
Da sind wir nämlich jetzt genau beim Thema. Wenn du durch diese Zentralisierung die Macht nach Frankfurt bzw. Bielefeld bringst, dann hast du logischerweise extreme Veränderungen in den Brauereien vor Ort. Es gab in der Zeit die Trennung von verdienten Führungskräften. Ich persönlich hatte das Glück, dass man mit mir auch weiterplante. Aber ganz ehrlich, man hatte in der Radeberger Gruppe, anfangs noch Binding-Gruppe, keine wirklich passende Funktion für mich. Der Handel war damals in der neu gegründeten Markenvertriebsgesellschaft angesiedelt und diese war von der Geschäftsführung über die Key-Accounter bis zur Feldmannschaft schon komplett besetzt. Ich habe dann ein knappes Jahr die neu geschaffene Position des Leiters Key-Account innegehabt, aber mit dem Geschäftsführer nach einem Jahr ehrlich in einem persönlichen Gespräch entschieden, haben wir, die Funktion ist obsolet, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Auf Wunsch des damaligen Vertriebsvorstandes der Radeberger Gruppe, Dr. Röttger, hatte ich danach noch unterschiedliche Führungsfunktionen an der sogenannten Schnittstelle Vertrieb Zentrales Marketing. Ich war eine Zeit lang, das war schon wirklich eine gute Funktion, spannende Brand Director für die Marke Clausthaler. Danach als Verkaufsdirektor Gastronomie Services aktiv. Und was dort richtig Spaß gemacht hat, war die notwendige intensive Markenschulung des mittlerweile sehr großen Radeberger Außendienstes Handel und Gastronomie. Denn das waren ja Kolleginnen und Kollegen, die hatten bis dahin Frankfurter und oder Radeberger und oder Dortmunder Marken betreut, teilweise sogar in Frankfurt Binding und nicht Henninger oder Henninger und nicht Binding. Also da musste einiges geschult werden rund um die Markenbilder. Und das war wirklich eine spannende und interessante Tätigkeit. Und die ist meinen Interessen und meinem Naturell sehr entgegengekommen. War aber leider temporär begrenzt. Und am Ende war es dann so, dass ich noch die Leitung der diversen Event-Equipment-Läger national hatte, aber ehrlich gesagt ein Job, der nicht zu meinem Persönlichkeitsprofil passte. Und da habe ich eine ganz wichtige Lehre für mein Berufsleben gezogen, nämlich, wenn du merkst, der Job macht keinen Spaß mehr und du kannst ihn nicht verändern, auf gut Deutsch, du reitest ein totes Pferd, dann steig ab und sattel um.
Ja, da musst du dich verändern, genau.
So ist es.
Naja. Ja, ist vollkommen richtig. Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ist vollkommen richtig, ja, ja. So ganz nebenbei ist ja, glaube ich, auch der Ulrich Kallmeier auch noch bis 2004 geblieben, ist dann, glaube ich, zu Brau und Brunnen gewechselt, ne?
Ja, der Dr. Christmann ist dann zu Brau und Brunnen gegangen, als die Radeberger Gruppe Brau und Brunnen übernommen hatte.
Okay.
Ganz genau. Und hinterher, als der Ulrich Kallmeier dann aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, wurde er sein Nachfolger. So war es, glaube ich, damals.
Okay. Naja, also da ist viel passiert.
Ja, war eine spannende Zeit mit vielen Veränderungen.
Ja, ist viel passiert in 2004.
Absolut.
So. Und jetzt habe ich noch was Zusätzliches dazu gelernt bei den Recherchen. Du bist ja danach zur zweitgrößten europäischen Brauereigruppe Scottish Newcastle mit Deutschlandsitz in München gewechselt. Habe ich also noch nie gehört von dieser Gruppe. Also wie du weißt, ich bin ja noch nicht so lange drin, seit 2018. Warum und was war denn dort deine Aufgabe?
Also zum einen kann ich dich beruhigen, da bist du nicht alleine auf der Welt. Eine damalige Marktforschungsstudie in Großbritannien hat erbracht, dass selbst in England die meisten dachten, bei Scottish Newcastle handelt es sich um eine Versicherungsgesellschaft und nicht um eine Brauerei,
okay,
weil eben der Name nicht wie Heineken oder Carlsberg direkt auf das Produkt bezogen nimmt. Also Scottish Newcastle, kurz S&N. Da hatte ich zuerst die Verhandlungsaufgabe als Sales Director of Trade, also für den Handel zuständig. Mhm. Die Vermarktungsrechte der über die Formel 1 bekannten australischen Marke Foster's damals von der Holstengruppe zurück zu S&N zu holen. Und nachdem mir das geglückt war, galt es dann mit dem Geschäftsführer und zwei englischen Kollegen aus dem Headquarter in München heraus, mit einem, das war neu für mich, ganz bewusst jungen und zum Teil sogar aus Quereinsteigern zusammengestellten Sales-Team, also komplett anders als deutsche Brauereien bis dato gearbeitet hatten, die internationale Markenwelt von S&N erfolgreich in Deutschland zu distribuieren. Da gehörte neben Foster's auch Grimbergen, Newcastle Brown Ale, Kronenburg 1664, für das aktuell wieder sehr stark vertrieblich man aktiv ist, und Strongbow Cider dazu. Also wirklich ein buntes Portfolio, welches aber im Handel, im deutschen Handel Mitte der Nullerjahre durchaus auf steigendes Interesse stieß. Mhm. Und in der Gastronomie nicht nur, aber natürlich vor allem in der Irish Pub Szene und in internationalen Bars verkauft wurde. Dann nach einem Jahr erweiterte sich meine Position auch auf den On-Trade-Bereich und also auf die Gastronomie. Mhm. Und ich kann wirklich sagen, insgesamt waren das drei spannende Jahre. Ich habe eine Menge neuer Erfahrungen sammeln dürfen, auch wie internationale Konzerne ticken. Fairerweise musste und muss ich konstatieren, dass sich die Umsatzkurve, obwohl wir wirklich deutliche Listungsfortschritte erzielt hatten, in beiden Kanälen, Handel und Gastronomie, nicht in der sehr optimistisch geplanten Weise verändert hat. Zudem wurde es auch in der Unternehmenszentrale unruhig, und du hast es ja angedeutet, damals zweitgrößte Unternehmen, ist dann tatsächlich aufgesplittet worden und die Markenwelt an Heineken einerseits und Carlsberg andererseits verkauft worden. Da hatte ich das Unternehmen aber schon verlassen und war mittlerweile bei der GEFA als Geschäftsführer eingestiegen.
So, und das ist ja ein ganz spannender Punkt, ist das ja. Dann hast du dich also praktisch nach 16 Jahren von der Braubranche verabschiedet und bist dann zur GEFA als neuer Geschäftsführer eingestiegen. Was hat denn den Reiz für dich dort ausgemacht, dieser Kooperation beizutreten, bei der du ja nun seit 18 Jahren schon tätig bist?
Zunächst einmal muss ich sagen, ich hatte mich gar nicht direkt bei der GEFA beworben und die GEFA war auch nicht direkt auf mich zugekommen. Es war vielmehr so, dass in der Lebensmittelzeitung ein westdeutsches Getränkeunternehmen Inserat geschaltet hatte, wonach man einen Geschäftsführer suchen würde. Und ja, die Stelle fand ich interessant, habe mich daraufhin beworben und hatte dann das Personalgespräch mit dem Headhunter, der mir nach einer halben Stunde sagte, ziemlich wortwörtlich sogar: Herr Vogel, ich glaube, das könnte klappen mit Ihnen. Nun muss ich Sie allerdings schocken. Es handelt sich nämlich nicht um ein Industrieunternehmen klassischer Art, wie Sie es bis jetzt gewohnt waren in Ihrem Berufsleben, sondern um eine Getränkeverbundgruppe. Oh je. Aber ganz ehrlich, ich war gar nicht geschockt, sondern fairerweise etwas überrascht. Als er dann aber mit dem Namen rausrückte und sagte, dass es sich um die GEFA handelt, war ich sogar positiv angetan. Okay. Denn du hast es gesagt, die GEFA hatte ich schon zu meiner Zeit bei der DAP in der direkten Betreuung. Und ich wusste, das ist eine sehr traditionsreiche, erfolgreiche und für mich wichtig, eine extrem vertriebsorientierte Kooperation war und ist.
Okay. Also, aber trotzdem ein irrer Move, wie ich finde, vorher die ganze Zeit in der Braubranche auf der Herstellerseite gewesen und jetzt in der Verbundgruppe, ist ja auch ein Mentalitätswechsel, ne? Darf man sagen.
Bin ich bei dir aus zwei Gründen. Zum einen, ich bin wirklich vom Herzen Markenartikler. Und das fiel mir am Anfang schwer, weil wenn du im Urlaub angesprochen wurdest und was machst du beruflich und hast gesagt, du bist bei der Brauerei, hast den Namen genannt, kam sofort Kommentar, hat jeder eine Meinung zu gehabt. Jetzt war ich, das hat aber gar nichts mit der GEFA zu tun, im B2B-Bereich aktiv. Und wenn du sagst, du bist bei der GEFA oder bei vergleichbaren Unternehmen, dann natürlich erstmal Fragezeichen, das ist so. Und die zweite Geschichte, das ist natürlich jetzt das Leben der letzten 18 Jahre, eine Verbundgruppe zu führen, das ist schon ein bisschen wie ein Zirkusdirektor. Du hast über 100 Gesellschafter, die nicht immer einheitliche Auffassungen über die Marktentwicklung haben. Aber Gott, das hat auch den Reiz der Funktion ausgemacht. Habe ich im Laufe der Zeit wirklich so feststellen
dürfen. Ja, stell ich mir aber trotzdem sehr, sehr schwierig vor. Also ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Aber lass uns nochmal auf 2007 zurückkommen. Da bist du ja eingestiegen. In welchem Zustand hast du da die GEFA vorgefunden, wirtschaftlich?
Tja, wirtschaftlich war die GEFA wie irgendwie sehr gut aufgestellt. Allerdings gab es zu dem Zeitpunkt, den du angesprochen hast, gravierende Marktveränderungen, welche die Geschäftsführung der GEFA und der Aufsichtsrat strategisch dazu bewogen hatten, intensive Kooperationsgespräche mit der REWE für sie zu führen. Das hatte übrigens das Ergebnis und den bemerkenswerten Umstand, dass ich bei meiner Einstellung tatsächlich zwei Geschäftsführerverträge unterzeichnen durfte, nämlich einen für die GEFA und einen für den Fall des geplanten Joint Ventures mit der REWE für sie. Bekanntermaßen sind die Joint Venture Verhandlungen dann aber doch letztendlich gescheitert, sodass am Ende der erstgenannte Vertrag zur Geltung kommt. Aber auch wichtig, die Sinnhaftigkeit, ich möchte sogar sagen, die Notwendigkeit einer starken Partnerschaft in dem immer volatileren Markt, haben wir aber trotzdem in den Folgejahren PNI aus den Augen verloren. Allein schon deshalb, weil 2007, also genau in dem Jahr, als ich Geschäftsführer bei der GEFA wurde, sich quasi aus der Mitte unserer Verbundgruppe heraus die heutige starke GetN gegründet hatte. Somit hing, wenn du so willst, von Anfang an eine Art Damoklesschwert über all unserem Handeln. Denn so ehrlich muss man sein, ein kompletter Ausstieg der starken GetN-Gesellschafter Waldorf, Ahlers und Gainz hätte die GEFA durchaus in eine zumindest schwierige Situation bringen können. Aber zum Glück, das wissen wir ja heute, ist es hierzu nicht gekommen.
Das stimmt. So, dann können wir mal 10 Jahre weitergehen, weil offensichtlich warst du da nicht so ganz ausgelastet. hattest du dann noch einen weiteren Job? Also jetzt mal, welchen Hintergrund hatte es denn, dass du 2017 den Sepp Geil an der Vorstandsspitze des Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandels abgelöst hast? Hast du zu viele Kapazitäten gehabt oder?
Jetzt muss ich dir ja mal vehement widersprechen. Nein, Spaß beiseite. Es war wirklich nicht so, dass ich Langeweile hatte. Aber es war ein positiver Umstand, nämlich der, dass wir gemeinsame Vermarktungsprojekte Mitte der 10er Jahre seitens der GEFA mit dem VDGE gestartet hatten. Da gab es dann auch sehr viele persönliche Kontakte mit Sepp Geil und fast schon freundschaftliches Verhältnis. Und als sich der langjährige Vorstand, der Sepp eben, der in Personalunion den VDG und den Einkaufsring geführt hat, mit über 70 dann doch beruflich zurückziehen wollte, wurde in der Tat die Frage an mich herangetragen, ob ich nicht Interesse daran hätte, neben der GEFA als Hauptjob die Verbandsarbeit für den VDG zu übernehmen. Und Tatsache ist, die Einkaufsringtätigkeit kam für mich nicht in Frage, weil hier geht es um harte Vermarktungsarbeit und da ich parallel bei der GEFA in der Geschäftsführung war, kam das nicht in Frage. Aber die positive Lobbyarbeit für den Verband, die konnte ich mir schon gut vorstellen. Und fairerweise, gewisse Aufgaben, ich sagte es ja eben, wir haben parallele Projekte gestartet, hatten sich zwischen GEFA und VDG überschnitten. Und ganz wichtig, es gibt auch nicht wenige VDGE-Mitglieder, die gleichzeitig GEFA-Gesellschafter sind, ja, vice versa. Und von daher habe ich mich nach erfolgreicher Rücksprache mit dem GEFA-Aufsichtsrat dann dazu entschlossen, beides zu machen.
Okay. Naja, also hast du ein bisschen Handel gehabt und auf der anderen Seite dann aber auch ein bisschen Gastro, ne? Also wenn ich
ein bisschen mehr als nur ein bisschen.
Oh, okay. Und wenn wir jetzt nochmal zur GEFA nochmal zurückgehen, was ist denn aus deiner Sicht der größte Vorteil dieser Kooperation bis heute?
Nach dem Verkauf der marktführenden GEFA Gastro, das hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, ist der größte USP der GEFA heute sicherlich die durch das bekannte Treuhandkontenmodell insolvenzgeschützte Zentralregulierung. Hier darf ich an die unheilvolle Insolvenz des Getränkerings im Oktober 2012 erinnern. Da haben wir uns als Verbundgruppe wirklich intensiv mit auseinandergesetzt und mit dem Treuhandkontenmodell die richtige Lösung gefunden. Und neben diesen harten wirtschaftlichen Fakten liegt meines Erachtens, und das darf ich, glaube ich, nach 18 Jahren rückblickend konstatieren, die besondere Stärke und damit auch der größte Vorteil, nachdem du ja gefragt hast, der GEFA zudem in der Solidität des Geschäftsmodells inklusive, ganz wichtig, der langjährigen Personalkonstanz im Führungsteam sowie eine Solidarität und der großen Verbundenheit im Gesellschafterkreis selber. Jeder, der einmal bei einer GEFA-Veranstaltung teilgenommen hat, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem in Berlin bei der Jahrestagung, der wird diese Einschätzung mit Sicherheit bestätigen.
Ja. Ja, also das hat man schon gemerkt, also auch von der Stimmung her auf jeden Fall. Ja. Wenn du dich nun Ende August als Sprecher der Geschäftsführung zurückziehst, in welcher Konstitution befindet sich die GEFA dann aus deiner Sicht?
Also ohne Wenn und Aber in einer sehr guten, und das ist nicht einfach so vom Geschäftsführer dahingesagt, dazu reicht ein Blick in die Geschäftsberichte der letzten Jahre. Zudem, auch wichtig, war der Verkauf der eigenen, aber mittlerweile zu großen Immobilienflächen und der Umzug in angemietete moderne Räumlichkeiten in Köln absolut zielführend. Einerseits wird dadurch die Kostenseite deutlich entlastet und andererseits, heutzutage extrem wichtig, wird sich die innerbetriebliche Kommunikation untereinander spürbar verbessern. Wir waren die letzten Jahre über 3 Etagen verteilt. Mittlerweile sind meistens Damen, wenige Herren, wirklich Büro an Büro, die Türen sind offen. Also das passt schon. Und zudem kann sich Gregor Lex, also mein Nachfolger, mit dem verbliebenen Fachteam nun ganz fokussiert um den extrem wichtigen Kernbereich der Zentralregulierung kümmern. Also wirklich, das ist eine sehr gute Ausgangssituation.
Und wo soll der Gregor Lex dann die GEFA in Zukunft hinführen? Was ist deine Vorstellung?
Ich glaube, da ist die Vorstellung all unserer Gesellschafter auch, nämlich in eine weiterhin erfolgreiche und prosperierende Zukunft. Aber wie er das macht, das überlasse ich selbstverständlich zu 100% ihm, denn Ratschläge von Vorgängern an ihren Nachfolger waren zumindest meines Erachtens noch nie eine gute Idee.
Ich glaube, er weiß, was er zu tun hat, denke ich auch.
Ja, genau.
Ja, und jetzt schließt sich praktisch die Klammer, Andreas. Wie geht's jetzt danach mit dir weiter? So ganz aussteigen wirst du ja dann doch nicht, wenn ich dich richtig kenne.
Völlig richtig. Ich hatte in der Tat eine kurze Zeit auch mal mit dem Gedanken gespielt, mit dann 62,5 tatsächlich Privatier zu werden. Aber bestimmte Fügungen kamen dann auf mich zu, sodass ich jetzt und auch sehr zufrieden sagen kann, ich werde weiterhin für die GEFA und auch für den VDGE, für die GEFA allerdings in einer veränderten Funktion tätig sein.
Okay, das heißt also, wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe das ja in Berlin mitbekommen, es war die Rede von Markenbotschafter oder Botschafter. Genau. Was heißt das denn für die GEFA?
Genau. Ja, die offizielle Funktion lautet Berater und Brand Ambassador. Heute gibt es ja die englischen Ausdrücke. Mhm. Also Markenbotschafter und am Ende eine wunderbare Funktion. Überall dort, Pierre, wo die GEFA einlädt, werde ich als Moderator tätig sein. Mhm. Also bei unserer Jahrestagung dieses Jahr in Berlin. Nächstes Jahr werden wir in der GEFA-Gründungsstadt Münster tagen. Aber auch bei unseren Herbsttagungen, zu der wir jetzt für diesen Herbst schon eine große Anzahl an Anmeldungen haben. Mhm. Wir werden diesmal eine Doppelveranstaltung in der Eifel haben, beim Gerolsteiner Brunnen, bei der Bitburger Brauerei. Nächstes Jahr ist die Herbsttagung bei der Maxelrhein-Brauerei in Oberbayern. Mhm. Und zudem repräsentiere ich die GEFA dann auf allen Events, Messen und Veranstaltungen, wo man die GEFA einlädt Oder wo man als GEFA sagt, als bundesweit aktive Verbundgruppe, hey, hier handelt es sich wirklich um eine interessante Netzwerkveranstaltung, da sollten wir dabei sein, da sollten wir uns anmelden. Und da gebe ich mal zwei Beispiele. Das erste kennst du sehr gut, das ist der Get-In-Kongress. Ja. Und das zweite sind die Getränke-Impulstage. Und jeder, der mich kennt, dürfte jetzt schmunzeln, denn das ist eine, wenn du so willst, Stellenbeschreibung, die mir, glaube ich, wirklich auf den Leib geschrieben ist. Kurzum, ich habe wirklich richtig Bock auf die Zukunft.
Ja, glaube ich auch. Und was, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also 31.08. wird ein Cut gemacht. Ja, das heißt, also du fährst dann nicht mehr jeden Tag ins Büro, musst aber irgendwo auf dem Laufenden bleiben. Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, jetzt reden wir über die Zukunft, die für mich natürlich auch noch ein ganz klein wenig nebulös ist, gerade das, was du ansprichst. Es wird Veränderungen geben, die hat es auch schon in den letzten Wochen gegeben, da komme ich gleich nochmal zu. Es ist also eher ein kaskadierender Abschied, also nicht von 100 auf 0. Mhm. Fakt ist, ich werde ganz grob zweieinhalb Tage die Woche tätig sein. Das kann mal eine komplette Woche sein. Ja. Das ist zum Beispiel im Herbst der Fall. Du weißt, da sind viele Veranstaltungen. Ja, mal wird es vielleicht eine Woche ganz ohne sein. Aber im Schnitt dürfte ich so zweieinhalb Tage die Woche für die GEFA und den Verband tätig sein.
Wäre die nächste.
Aber ganz wichtig, ohne bei der GEFA ab sofort, also ab 1. September, ohne Personal und ohne Budgetverantwortung. Mhm. Und das sind dann schon gravierende Änderungen.
Ja, genau. Also du hast natürlich keine Entscheidungsbefugnis mehr, beziehungsweise
richtig,
kannst ja jetzt nicht direkt eingreifen, sondern bist dann eigentlich eher Zuhörer, ne? Und Empfänger.
So ist das. Ja. Repräsentant und Botschafter, genau.
Mhm. Naja, ich bin mal gespannt, wie das mit deiner Mentalität klappt. Du bist ja immer noch sehr, sehr agil. Und jetzt nochmal zum VDGE, den Posten als Vorstand, den hast du nach wie vor inne und willst ihn noch weiter ausführen.
Ja, das werde ich bestimmt machen. Allerdings nicht so lange wie mein Vorgänger. Ich sagte ja, dass er noch, ich glaube, mit gut 70 für den Verband tätig war. Also das ist jetzt nicht meine Zielsetzung. Aber ein paar Jährchen habe ich da schon noch Bock drauf und Interesse dran. Und solange die Mitglieder mit meiner Arbeit zufrieden sind, werden wir das noch gemeinsam 2, 3, 4, vielleicht 5 Jahre machen.
Ach, ich glaube, die Frau Reiche, sie, unsere Wirtschaftsministerin, die wird sich freuen. Du machst alles richtig. Ja. Die ist ja für etwas längere Lebensarbeitszeit. Jetzt, sag ich mal, mit 62 beziehungsweise mit 63 kann man ja tatsächlich so ein bisschen an den Ausstieg denken. Wieso machst du nicht konsequent einfach einen Cut? Genießt so ein bisschen deinen dritten Lebensabschnitt mit deiner Frau zusammen? Oder ist die irgendwie langweilig, Andreas? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Die habe ich mir auch selber intensiv gestellt. Aber Pierre, das eine schließt das andere ja nicht aus. Alle Freunde, sowohl die im Privaten wie auch die in der Branche und auch die Familie haben mir geraten, Andreas, geh nicht von 100 auf 0,
ja,
fahr nicht sofort komplett runter.
Ja.
Und als dann das Angebot unseres GEFA-Aufsichtsratsvorsitzenden mit der Funktion des GEFA-Markenbotschafters an mich herangetragen wurde, da war für mich sofort klar, Moment mal, das klingt ja wie ein Sechser im Lotto. Man bleibt in Kontakt mit interessanten Menschen, man darf auf Veranstaltungen das Unternehmen repräsentieren, welches man über 18 Jahre selber geführt hat und mit dem man ja auch tatsächlich identifiziert wird. Und man kann sich zudem beim VDGE auch noch für die besten Getränkefachmarktbetreiber Deutschlands einsetzen. Mhm. Und trotz allem hat man zukünftig auch deutlich mehr Zeit für private Themen und die eigene Frau. Also unterm Strich, aus jetziger Sicht, was Besseres konnte mir gar nicht passieren.
Mhm.
Und Pierre, wenn du mir zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung dahingehend erlaubst, was zumindest meines Erachtens im Berufsleben wichtig ist und welche drei Tipps, ich starte jetzt selber erst, aber hoffentlich gute Tipps, ich für einen geplanten Ausstieg aus dem Berufsleben habe, dann würde ich mich freuen.
Also sehr gerne, Andreas.
Prima. Dann erstmal allgemein. Ich habe mir nach deiner Einladung zu diesem Podcast wirklich intensiv Gedanken über die letzten 35 Jahre gemacht. Für mich die wichtigste Erkenntnis aus dem Berufsleben war: Andreas, reite kein totes Pferd. Wenn man merkt, dass einem der Job keinen Spaß mehr macht, wenn man montags morgens aufwacht und man wirklich griesgrämig sich ins Auto setzt, Wenn man merkt, das ist keine Erfüllung mehr und vor allen Dingen, ich habe auch nicht die Chancen, selber etwas zu ändern, dann sollte man konsequent umsatteln. Das tut weh, aber ich sag mal, die andere Entscheidung wäre eine aus meiner Sicht noch schlechtere. Und neudeutsch heißt es, love it, change it or leave it. Mhm. Das ist für mich wirklich die wichtigste Erkenntnis. Und die drei Tipps beziehungsweise Erkenntnisse in Bezug auf einen möglichst gut geplanten Ausstieg, noch steht er mir ja bevor, sind die folgenden. Erstens, wenn du die Chance hast, und man hat sie mir ja dankenswerterweise jetzt gegeben, und fairerweise man es sich auch finanziell leisten kann, dann fahre nicht von 100 auf 0 runter, sondern such möglichst nach Wegen, wie du im besten Fall in Etappen weniger arbeitest und dich somit Schritt für Schritt mehr ins Private begibst. Mir ist dabei der Vergleich zu den Leistungssportlern eingefallen. Das haben wir, glaube ich, alle mal in Nachrichten, in Medien mitbekommen. Wenn die nach 20, 25 Jahren aufhören, dann legen die sich nicht direkt aufs Sofa, um es mal bildhaft zu sagen, sondern die müssen sogar gesundheitsbewusst im wahrsten Sinne des Wortes abtrainieren. Mhm. Und nichts anderes ist das auch bei uns, die wir in der freien Wirtschaft tätig sind.
Man nennt das auch Ausschleichen.
So ist es, ganz genau. Zweitens, ich hatte es gesagt, damit du ein gutes Gewissen hast, und das ist auch deine Pflicht, hinterlasse deinem Team ein möglichst wohlgeordnetes Umfeld und aus dem heraus können die sich dann entwickeln, wie sie mögen. Und last but not least, sieh zu, dass dein eigenes, ich nenne es mal Lebensdreieck, im Gleichklang ist. Was heißt das? Ist zumindest meine Zielsetzung für die nächsten Monate und Jahre. Andreas, beschäftige deinen Kopf auch als Rentner weiter. Tu etwas für deinen Körper und pflege deine Seele. Also nochmal, beschäftige deinen Kopf weiter, tu was für deinen Körper und pflege deine Seele. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Mhm. Man kann zur Uni gehen und diese bekannten Seniorenstudiengänge belegen, ohne den Druck, den man früher als Student hatte, aber sich wirklich geistig weiter damit beschäftigen oder sich im Sozialen engagieren. Dann, man sollte auch und gerade im Alter, ich sagte es eben, beweglich bleiben und möglichst Sport treiben. Das müssen ja keine Marathonläufe mehr sein, aber nur noch zu Hause rumsitzen ist sicherlich der falsche Weg. Und drittens und letztens, man sollte dann viel mehr Zeit mit Freunden und der Familie verbringen. Denn Pierre, ganz ehrlich, das ist das, was bei uns allen im Berufsalltag ja meistens zu kurz gekommen ist. Und das sind zumindest meine Ziele für die nächsten Jahre, Pierre. Ich hoffe, ich werde sie gut erfüllen.
Also,
und erreichen.
Ich bin da guter Dinge. Also du hast dir auf jeden Fall Gedanken gemacht und es hört sich alles richtig gut an. Also ich für meinen Fall könnte da sofort unterschreiben. Ja, also das ist
danke.
Ist auch
ich etwas, werde berichten.
Ja, ich bin gespannt. Also wir laufen uns auf jeden Fall noch öfter über die Füße. Und dann bin ich gespannt, was die Zeit noch bringen wird. Ich wünsche dir alles Gute, Andreas.
Lieber Pierre, vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch und die Einladung.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.